Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Bangs, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Na, die Woche wieder um. Yay. Also für uns ist sie um, für euch ist sie noch mitten in der Mitte.
Ja, es ist immer so ein bisschen verwirrend mit unserer kleinen Zeitverschiebung, ne?
Ja, wir sind aber allgemein dauerverwirrt. Ich meine, hallo?
Ich glaube, das ist aber zurzeit ein Zustand, den die ganze Menschheit hat, oder?
War es jemals anders?
Stimmt auch wieder, ne?
Mhm. Ich weiß nicht. Du, ich bin mir sicher, dass ich weniger verwirrt war, als ich noch kein Internet hatte. Vielleicht
das
zurück zum Land.
Okay. Da stimme ich auch zu. Ich glaube, das Internet hat viel zu den aktuellen Zuständen beigetragen.
Tja, und die KI gibt uns der Menschheit jetzt einen Rest. Yay. Skynet, ich höre der Kloppen.
Oh Gott, nee, Skynet ist eine Fantasievorstellung von etwas, das intelligent ist. Nicht von so einem kleinen Fuzzi, der abschreibt und dann so tut, als wäre es seins.
Ja.
Ich meine, das sind ja unsere KIs, ne? Sie können richtig gut abschreiben.
Eigentlich ja, tatsächlich. Ja gut, okay, lassen wir das Thema KI mal, sonst, danke. Ich habe mich damit diese Woche zu viel beschäftigen müssen. Wobei das ja auch teilweise wirklich sehr lustig ist, wie die komischen Dinger fantasieren. Fangen wir mal an, in Japan ist einiges passiert und da gehen wir gleich mal zu einer Umfrage, die in der letzten Woche nämlich für Furore gesorgt hat. Es ist tatsächlich so, dass gefragt wurde, sagt mal liebe Leute, was haltet ihr eigentlich von der LDP als Regierungspartei? Und da war die Antwort ziemlich eindeutig, 54% sagten nämlich, keine Regierung mit der LDP bitte, danke. Was
wow.
Jetzt nicht gerade unverständlich ist, weil, naja, Skandal, Skandal, Skandal. Gut, zwischendurch machen sie auch mal Politik, aber im Großen und Ganzen ist hoch wieder ein Skandal. Na, wer hätte das gedacht?
Ja, jetzt sind wir schon ins nächste Fettnäpfchen getreten. Ach, hoppala, jetzt sind wir in den Fetteimer geplumpst.
Ja, so ungefähr.
Deswegen, jetzt hat es wirklich die 50% durchschlagen. Das ist auch ein recht angenehmer Anstieg. Ne? Also okay, angenehm ist vielleicht ein fieses Wort, aber es ist ein gutes Stück angestiegen seit der letzten Umfrage.
Richtig, im April sprachen sich noch 39% dafür aus, dass die LDP aus der Regierung raus sollte. Das ist also tatsächlich ein heftiger Anstieg. Besonders kritisiert wird vor allem die Sache mit den Maßnahmen, die sie jetzt gegen den Spendenskandal ergreifen wollen, damit das nicht mehr passiert. Die meisten sagen nämlich einfach, das bringt doch eh nichts.
Ja, dem glaubt keiner mehr was. Ne? Das
Richtig.
Ist, haben wir ja schon öfters gesagt, dass so das Vertrauen in die Regierung gleich null ist. Es ist fast schon ein bisschen unfair gegenüber der Regierung, aber klar, so ist es halt umgeschwenkt. Egal, was sie machen, das erste Reaktion ist erstmal, da glaube ich nicht daraus, was wir.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, auch hier zeigt sich wieder ziemlich deutlich, man hat eigentlich überhaupt kein Vertrauen mehr in die Politik, denn gleichzeitig. Ja, die Oppositionsparteien können einfach sich dagegen nicht behaupten. Also keiner glaubt, dass irgendeine Partei ein Gegengewicht zur LDP darstellen könnte. Die größte Oppositionspartei kommt auf, das ist minimal, das sind 13, ein paar Zerquetsche%, das ist also gar nichts. Und das ist wirklich heftig. Weil wenn man kein Gegengewicht hat, ja, dann ist das also für die LDP zumindest gut, weil da wird also so schnell nichts am Stuhl rütteln.
Eigentlich tragisch, oder? Dann machst du deinen Job einfach wirklich wahnsinnig mies, aber du hast musst nicht darum fürchten, weil du einfach weißt, dass keiner da ist, der das kompetenter machen könnte.
Richtig.
Es ist echt komisch. Arbeitskräftemangel haben wir bei den Politikern nicht unbedingt, oder?
Nein, das nicht, aber wir haben einen Kompetenzmangel bei den Politikern.
Ein Fachkräftemangel.
Ja, so könnte man das auch nennen. Aber ich meine, hey, das Problem hat wirklich jede Politik weltweit.
Ach gut, jo.
Aber das ist halt mal wieder so bezeichnend, oder beziehungsweise das, nochmal, und das zeigt halt mal wieder den Zustand der japanischen Politik, man kann sie ja nicht in die Tonne treten.
Ja, es ist halt so ein ganz markanter Stillstand und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir nicht so recht wissen, wie man da aus dieser Kuhle wieder rauskommt, weil die Opposition bietet nicht wirklich was, aber die LDP wird sich halt auch nicht ändern, ne?
Nö, das ist es ja. Nein, also es ist halt das Problem, solange das alles im Prinzip so bleibt, man versucht von politischer Seite seine Schäfchen nur ins Trockene zu kriegen und dann halt einfach so weitermachen wie bisher, weil klar, es ist lukrativ, Politiker zu sein, das muss man ganz ehrlich sagen. Solange wird sich gar nichts ändern. Das bleibt dann halt einfach so und ich meine, ernsthaft, man kann ja versuchen, die Menschen für doof zu verkaufen, aber irgendwann ist dann auch mal genug und naja, das ist jetzt halt da.
Ja, die Frage ist nur, ob sich die LDP darum kümmern sollte. Also klar, sie sollte sich darum kümmern, aber sie muss sich wahrscheinlich nicht wirklich darum kümmern. Es braucht sie nicht zu jucken. Sie können einfach weiter Regierung spielen. Sie lassen sich halt natürlich offen für jemanden, der dann die Menschen gegen sie mobilisiert, die Bevölkerung, ne? Aber das scheint ja auch nicht irgendwo zu sein, da zu sein. Nirgendwo im Horizont zu sehen.
Richtig.
Wenn sie jetzt einen Rivalen bekommen würden, dann würden sie richtig Angst bekommen.
Aber
richtig.
Ja, bei der Wahl würden dann vor allen Dingen natürlich wieder haufenweise Wahlversprechen und so weiter kommen und das war's dann ja wieder.
Ja.
Also so wie üblich, ne?
Ja.
Es ist, ja. Demokratie funktioniert nicht, wenn du nur eine Partei hast im Endeffekt.
Das stimmt. Und außerdem muss man sich in der Demokratie halt auch abfinden damit, dass es manchmal nicht so klappt, wie man es sich wünscht. Dann muss man halt versuchen, es besser zu machen. Aber dadurch, dass ja die Politikverdrossenheit in Japan so riesig ist, hat halt auch keiner Bock, sich irgendwie selbst mal zur Wahl aufzustellen oder so. Oder mal ein anständiges Programm aufzustellen. Oder halt auch mal vielleicht eine eigene Partei zu gründen, die nicht gerade Bullshit labert. Also jetzt mal mit ein Wink mit dem Zaunfall zur Anti-NHK-Partei.
Ja. Deswegen, es wirkt schon ein kleines bisschen wie System, ne? Die Leute so verdrossen machen, dass man sich nicht mehr darum kümmern muss, irgendwas zu tun in der Regierung, weil sowieso niemand mitmischt, außer halt der Platzhirsch, LDP.
Ja, das ist halt so eine Sache für sich. Also, eigentlich können wir sagen, die LDP wird weiter in der Macht bleiben. Die Frage ist halt nur, wer Premierminister ist.
Ja.
Die Tendenz ist ja momentan eher, dass Kishida es nicht wird. Oder nicht mehr bleibt.
Ja, dann ist natürlich aber die große Quizfrage, wer wird's dann?
Ja.
Das ist fies, ja. Ich kenne keine anderen Politiker. Ich kenne ihn auch nur, weil sein Name andauernd bei uns im Podcast genannt wird.
Nein, tatsächlich gibt es momentan eigentlich keinen, den man aufstellen könnte, weil einfach gar keiner da ist, der so gewichtig ist. Man hatte ja ansonsten immer so die Möglichkeit, okay, wir greifen mal wieder auf Shinzo Abe zurück, aber ja, das geht ja nur auch nicht mehr.
Oh, ja gut, okay, was ist, wenn dann Wahlen kommen und der Einzige, der sich zur Wahl stellt, ist Kishida?
Ja, es wird sich schon jemand zur Wahl stellen. Die Frage ist halt, wie wird das dann parteiintern geregelt werden? Weil die Wahl wird ja, also zum Premierminister wird ja nicht von den Japanern im Prinzip gemacht, sondern das macht die Partei ja unter sich aus.
Jo.
Und das wird tatsächlich ziemlich spannend werden, vor allen Dingen, also es gibt ein paar Kandidaten, aber wirklich aussichtsreich sind die jetzt eigentlich nicht.
Ja, Gott sei Dank.
Aber das werden wir im September ja sehen.
Ja, noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Schonzeit.
Eben, so, weil das so schön ist, bleiben wir im Prinzip bei der Politik. Also jetzt gehen wir mal weg von der, speziell von einer Partei. Es ist nämlich so, Japan hat im April, ich sag jetzt mal, lockere Vorschriften für KI-Entwickler ausgegeben. Also sprich, im Prinzip, ja, liebe Firmen, ihr sollt euch mal bitte ein bisschen kontrollieren. Dass das jetzt so semi-gut funktioniert, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Und deswegen hat sich jetzt ein Gremium der Regierung zusammengesetzt und gesagt so, okay, Leute, wir müssen mal über rechtsverbindliche Vorschriften, also Gesetze, diskutieren, damit das Ganze in Zaum gehalten wird. Denn man will jetzt mit Europa und den USA gleichziehen, denn Europa hat ja jetzt gerade ganz frisch Regulierung und so weiter beschlossen und die USA hat ja auch sowas Ähnliches schon gemacht, damit das Ganze halt eben nicht ausatmet. Weil, sagen wir mal ehrlich, KI ist interessant, aber hat auch gewisse Nachteile. Besonders ist halt auch so eine Sache, man möchte halt verhindern, dass generative KI entwickelt werden, die dann halt eben zu Menschenrechtsverletzungen, Waffenproduktion, Verbrechen und Terrorismus führen könnten. Und da will man halt wirklich erstmal ganz gewaltig eingreifen.
Ja, ja, ja. Du willst nicht, dass in deiner KI irgendwelche Rezepte für Bomben drin sind, ne?
Ja, das, glaube ich, lässt sich nicht mehr verhindern.
Ja, Also, auf jeden Fall müssen irgendwelche Vorschriften da sein, damit die Leute zur Rechenschaft gezwungen werden. Weil dann fangen sie an, dagegen zu arbeiten, ne? Dann sind die Leute da wirklich gedrängt dazu, mit ihrer KI nicht einfach jede Möglichkeit auszuschöpfen, um Geld zu machen. Ich kann es verstehen, warum Japan da hinterhergeht. Und eigentlich habe ich zum ersten gedacht, warum seid ihr hinten dran? Ihr habt doch in den letzten Wochen und Monaten, wo wir darüber das Thema geredet haben, doch immer eigentlich mitgezogen. Aber jetzt wollt ihr erst im Sommer darüber diskutieren. Okay, Sommer ist theoretisch erst nur einen Monat entfernt, aber naja.
Ja, also das Ding ist halt, niemand weiß wirklich momentan, wie man damit umgehen soll. Also KI ist ein sehr boomender Markt. Ich meine, das kam jetzt, ist ja noch gar nicht so lange her, dass es aufgekommen ist, wo dann OpenAI, hey, wir haben da was. Da zogen ja sofort alle mit. Das hat ja keine, weiß ich, 3 Stunden gedauert, da kam das nächste Unternehmen, dann wieder ein Unternehmen, dann noch ein Unternehmen. Und jetzt breitet sich das halt komplett aus. Und man muss mal ehrlich sein, es ist halt Technik und Politik sind auch nicht so ganz kompatibel. Also lässt man sich halt Zeit, weil man beobachtet natürlich auch erstmal, weil wir jetzt zum Beispiel andere das machen, wie überhaupt das eingesetzt wird, ob das überhaupt praktisch ist und so weiter und so fort. Das wird halt alles abgewogen und ich denke mal, deswegen macht man das auch hier so spät, weil man halt erstmal sehen will, was oder wie wirkt sich das denn überhaupt aus Japan direkt aus? Also sprich, es wird ja schon eingesetzt in einigen Unternehmen, die ja darauf hoffen, so den Arbeitskräftemangel beseitigen zu können. Ämter, also Behörden übernehmen das und. Auch Schulen und Unis natürlich. Und ich denke, man sitzt deshalb wirklich da und beobachtet, um dann das nachher eben abwägen zu können, wie man da jetzt vorgeht. Weil man will die Technologie natürlich auch nicht unterdrücken. Also es heißt ja jetzt aktuell, ja, die EU hat mit ihren Gesetzen dafür gesorgt, dass jetzt Europa abgehängt wird, was bei KI und so, also beim Thema KI. Das mag tatsächlich so aussehen, aber auf der anderen Seite ist es auch eine wichtige Sache, das Ganze zu regulieren und nicht einfach freie Hand zu lassen. Weil ist das Kind im Brunnen gefallen, wird schwer wieder rauszuholen.
Das ist halt wirklich das Problem, ne? Also es ist ja schön und gut, dass man abwartet, weil es gibt ja halt wirklich auch Projekte, wo KI, sagen wir mal, sinnvoll eingesetzt wird und nicht irgendwelche Daten klaut oder Bullshit verursacht, also wo es wirklich irgendwie Sinn macht, KIs zu benutzen. Zum Beispiel gibt es jetzt einige Studios, die für Animationsprozesse benutzen, nicht weil sie die irgendwie komplett per KI generieren, sondern weil halt so Kleinigkeiten, die normalerweise stundenlang per Hand gemacht werden, halt damit praktisch auch umsetzen können. Das ist zum Beispiel sinnvoll. Und dass man da abwartet, um zu sagen, ja, wir wollen natürlich den technologischen Fortschritt nicht unnötig blockieren, aber wir wollen ihn halt auch nicht fördern, dass die halt missbraucht werden, die Sachen, ne?
Ja.
Ja, also Fakt ist, es lässt sich nicht vermeiden, dass KIs auch missbraucht werden. Also sei es jetzt harmlos, das heißt harmlos, also sei es jetzt, um Falschmeldungen zum Beispiel zu generieren, also Gerüchte in die Welt zu setzen oder es wird grundsätzlich, der Missbrauch ist da. Das Problem ist eher in Bereichen, wo es halt sehr sensibel abgeht. Also zum Beispiel medizinische Geschichten, wo halt eben KI Analysen macht und so weiter. Sowas muss halt von vornherein eigentlich gleich kontrolliert werden, aber man hat halt keine Erfahrung damit. Und deswegen dauert das wahrscheinlich in Japan ein bisschen länger.
Ja, aber je länger sie warten, desto eher konzentrieren sie sich auf Reagieren. Ne? Und man muss da eigentlich vorausschauend auch ein kleines bisschen damit eingreifen. Weil wenn du dann irgendwelche Vorschriften entwickelt hast und es ist zum Beispiel jetzt zum Leiden von irgendeinem KI-Anbieter, wo es dann heißt, ja, eure KI kann überhaupt gar nicht die Vorschriften erhalten, ihr müsst sie komplett platt machen und von vorne anfangen, ja toll, dann sind die auch ganz glücklich, ne? Und die Wirtschaft ebenso.
Ja. Ja. Also ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn die KI-Blase in absehbarer Zeit platzen wird, weil man dann halt feststellt, oh, das ist doch gar nicht so toll, wie wir jetzt alle gedacht haben. Weil für mich sieht das Ganze wieder wie so ein typischer Trend aus. Da ist was Neues. Okay, die Dollaraugen bei den Aktionären oder Dollarzeichen in den Augen bei den Aktionären sind riesig. Unternehmen stürzen sich gerade um die Wette drauf, aber man sieht zum Beispiel gerade an Google in den USA, vielleicht war die Idee jetzt doch nicht ganz so gut, weil da funktioniert einfach nicht richtig.
Ja, ich habe schon gelesen von Experten, dass sie der Meinung sind, es ist keine Blase von so einem blöden, unnötigen Spekulierkram wie zum Beispiel NFTs oder irgendwie in den 80ern diese Münzen, sondern das ist schon etwas, das wahrscheinlich da bleiben wird und sich irgendwie einbinden wird in die normale Gesellschaft und in die Landschaft von Technik. Aber der Höhepunkt der Aufregung ist definitiv jetzt gerade so überschritten. Jetzt geht's bergab.
Ja, einbinden schon. Ich kenne auch sehr viele Experten, die halt sagen, dass das für die Menschheit eine gute Sache ist und so weiter. Das Problem ist halt, ich kenne auch Gegenstimmen natürlich. Gerade weil, also nehmen wir mal die KI-Suche von Google, das ist ja momentan so der heiße Blut, ne? Gut, kommt Gott sei Dank nicht so schnell zu uns, da können wir auch froh drüber sein, weil ganz ehrlich, manche Antworten sind wirklich sehr seltsam. Also Google selber sagt, ja, das ist halt super, das wollen die Menschen und so weiter und so fort. Ja, gut, Wenn man sich jetzt da zum Beispiel an den Google-Suchtrend anguckt, dann ist momentan ganz heiß begehrt, wie schalte ich denn die KI-Suche aus? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt gute Einsatzgebiete dafür. Sei es jetzt zum Beispiel interne Abläufe zu regeln oder so. Das kann durchaus alles hilfreich sein. Auch in der Forschung kann eine KI eine wahnsinnige Hilfe sein. Aber dieses extrem große Einsatzgebiet, worauf halt gerade so andere Unternehmen wie halt eben Google oder Microsoft und so weiter hoffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da wäre ich vorsichtig. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil da ist auch die Gefahr vor allen Dingen zu groß und viele Menschen sind sich dieser Gefahren auch bewusst, dass halt eben ganz schnell erstens ganze Branchen platt gemäht werden und zum anderen, dass man halt auch vorsichtig sein muss bei Informationen, die man da rausbekommt.
Ja, na, bin ich mal gespannt, was die in Japan für Vorschriften dafür ausgeben. Na, und wenn ihr nicht weiter wisst, dann meldet euch bei uns. Wir sagen euch Bescheid, wie das geht hier, ne? Wo man aufpassen muss.
Ah ja.
Was? Wir können uns doch aus.
Mit KI.
Ja.
Okay. Na, wenn du meinst, na gut, dann ja, meldet euch bei uns. Kriegt auch einen Kaffee. So. Okay, machen wir weiter. Japan hat ja die Einführung des gemeinsamen Sorgerechts beschlossen und eine Woche später hagelt es Kritik, denn es gibt nämlich ein kleines Problem und zwar, oder es hat mehrere Probleme, und zwar stellen sich Experten vor allen Dingen eine Frage, können ehemalige Ehepartner, also beziehungsweise oder Elternteile oder wie auch immer, können halt eben zwei Elternteile, die sich getrennt haben, eigentlich noch dementsprechend so zusammenarbeiten, dass das gut fürs Kind ist. Und man befürchtet halt ein klein wenig, dass das eben gar keine so gute Idee ist, wenn das Ganze ohne Betreuung abläuft, also sprich ohne noch eine Instanz dazwischen. Auf der anderen Seite sagen einige Experten, Leute, ihr vergesst da eine Kleinigkeit. Ihr wollt zwar Schutzmechanismen zum Thema häusliche Gewalt einbauen, damit halt eben dann auch eine Frau oder ein Mann, die halt unter häuslicher Gewalt in der Ehe gelitten hat, dementsprechend frei entscheiden kann, ob ein gemeinsames Sorgerecht vielleicht eine gute Idee ist oder eben nicht. Die Gefahr besteht ja, dass man halt eben vom Peiniger nicht mehr wegkommt. Und auch da sagen Experten, das ist ganz, 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 ganz gefährlich, was hier gerade stattfindet, denn die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass eben Gerichte häusliche Gewalt gar nicht erkennen, weil das einfach allgemein sehr schwer zu erkennen ist.
Ja, okay, es liegt halt am Detail jetzt, ne? Da ist der Wurm drin. Großen und Ganzen ist es ja eigentlich nicht unbedingt das Schlechteste, die Reform des Sorgerechts.
Nein, auf gar keinen Fall, das ist sogar richtig gut. Aber ja, die Gefahr besteht und häusliche Gewalt ist nun mal in Japan weit verbreitet. Klar, es trifft natürlich hauptsächlich Frauen, aber Männer sind übrigens auch betroffen. Darüber redet man noch nicht so häufig. Aber gut, die Mehrzahl, klar, sind Frauen. Und es ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Also es ist ja nicht so, dass häusliche Gewalt immer in wortwörtlicher Gewalt endet. Also sprich, man ist übersät mit blauen Flecken oder so. Es ist ja auch psychische Gewalt und so weiter. Und das ist wahnsinnig schwer gerade für Gerichte zu erkennen, weil, da sitzen auch nur Menschen und keine Fachleute.
Ja, das ist es halt. Die Fachleute, ne? Die werden gefordert, damit das irgendwie funktionieren kann. Weil ich kann es auch nachvollziehen, dass die Experten sagen, so Kooperation können wir nicht unbedingt von den Elternteilen erwarten, die sich scheiden lassen wollen, ne?
Ja,
was das Sorgerecht angeht.
Also ich habe mal gehört, es gibt auch Ehen, die scheiden sich gütlich, aber in der Regel ist es, glaube ich, ein Kleinkrieg.
Ja.
Das ist jetzt, keine Ahnung, ob es dazu Statistiken gibt, aber wahrscheinlich ja.
Ja, und also dass man da halt sagt, okay Leute, da muss noch eine Instanz dazwischen, die halt hier und da mal ein Auge drauf hat, wo sich dann halt auch die Leute bei Streit zum Beispiel hinwenden können, ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Also in Deutschland haben wir ja zum Beispiel das Jugendamt. Grundsätzlich stimme ich dem zu, es ist immer ganz gut, dass immer so eine Instanz da ist. Wie man das Problem mit der häuslichen Gewalt löst, das ist natürlich was anderes, weil ich bin jetzt auch kein Experte, deswegen kann ich das natürlich logischerweise da auch nicht sagen. Aber auch da sollte man eigentlich erstmal eine Prüfinstanz einsetzen oder so, aber selbst die ist ja nicht fehlerfrei.
Nee, kein Psychologe oder sonstiger Experte kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwas sagen, ne? Aber sie sollten zumindest das Beste tun, was möglich ist, was im Rahmen der Möglichkeiten ist, ne?
Das wäre tatsächlich hilfreich. Also momentan man berät ja in Japan momentan noch, was für Maßnahmen ergriffen werden. Experten schlagen halt vor, eine Methode zur Risikobewertung einzuführen, die bereits bei dem vorübergehenden Schutz von Missbrauchopfern verwendet werden. Und dass das Familiengericht halt eben auch zur Ermittlung Fachleute für Sozialarbeit zur Seite gestellt werden, damit halt eben diese Beurteilung nicht ein Richter alleine macht. Das halte ich tatsächlich schon mal für eine sehr gute Idee. Wäre schön, wenn drauf gehört wird.
Ja, ich meine, das Sorgerecht wurde ja sowieso umgekramt, weil man besseren Schutz haben wollte für die Kinder, ne? Ja. Und für dann alleinstehende Mütter oder sonstige Elternteile, ne? Dass das besser geregelt ist und dass es besser funktioniert als in der Vergangenheit. Weil da hatten wir, das hatten wir so oft angeprangert, dass dann halt irgendjemand ganz allein ein Kind aufziehen muss, ne? Und dann halt den finanziellen Nachteil hat dadurch. Beziehungsweise in der Armut landet.
Richtig. Da können wir auch gleich mal zum nächsten Thema hüpfen, denn da ist in Saitama tatsächlich was Neues. Denn Saitama ist sich dem Problem bewusst, gerade mit den Unterhaltszahlungen und dass Alleinerziehende in der Regel in Armut in Japan leben. Das ist leider zeigen das halt haufenweise Statistiken. Und die Stadt hat jetzt ein Programm gestartet, dass es zumindest die Kinderbetreuung für Alleinerziehende übernimmt, damit die halt arbeiten gehen können. Aber gleichzeitig will man dann halt auch das Geld, was man dafür zahlt, von dem anderen Elternteil, das eben keinen Unterhalt zahlt, eintreiben. Das ist eine Sache, kennen wir hier in Deutschland eigentlich, ist gang und gäbe. Aber in Japan ist das tatsächlich ganz, ganz selten, dass das passiert.
Okay.
Man rechnet allerdings wohlgemerkt für dieses Steuerjahr auch nur mit 20 Bedürftigen. Das sollte man auch noch dazu sagen.
Ja, aber trotzdem, es zeigt, wo in Japan mal wieder da vorangeprescht wird. Ne? Mhm. Die einzelnen Gemeinden suchen sich da ihre eigenen Lösungswege in der Situation jetzt da.
Richtig, und ich finde, das ist auch ein richtiger Schritt, weil es wird in Japan Elternteile wirklich viel zu einfach gemacht, sich zu verkrümeln und überhaupt keine Verantwortung mehr zu übernehmen.
Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob das Saitama also auf langere Zeit so gigantisch hilft, ob das Werbewirkung hat, ne? Ob sie damit eher junge Familien anlocken können, nach Saitama zu ziehen.
Das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist tatsächlich eher, die finanzielle und psychologische Belastung von Alleinerziehenden zu verringern. Denn, wie gesagt, Statistiken sagen halt wirklich aus, dass die Armutsquote sehr, sehr hoch ist. Die liegt bei 44,5%. Das ist wahnsinnig viel. Und weitere Daten zeigen, dass nur 28,1% der alleinerziehenden Mütter im Jahr 2021 Unterhalt von ihren Ex-Partnern erhalten haben. Und die meisten davon haben noch nicht mal eine Zahlungsvereinbarung getroffen. Also sprich, da kommt das sehr unregelmäßig. Und dagegen will man halt vorgehen. Das, in dem Fall ist, hat das nichts mit Werbewirkung zu tun, weil man sagt halt, okay, wir müssen irgendwas tun. So, Kind in der Kinderbetreuung ist schon mal eine Idee, weil dann kann man halt eben zusehen, dass man eben in Ruhe arbeiten gehen kann. Dann ist dieser Druck weg. Weil klar, Arbeitnehmer gucken sich halt auch dreimal an, wem sie einstellen. Und wenn man ein Kind hat, dann kennt man das ja. Ja, nee, aber sie müssen sich ja auch eher um das Kind kümmern, da können sie ja für uns nicht arbeiten. Und so kann man halt eben sich finanziell viel besser auf eigenen Beinen bewegen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil.
Ja, das ist gut. Ja, Saitama ist aber auch groß, ne? Die Präfektur, ja. Da ist Saitama, die Hauptstadt, ist eine Millionenstadt. Das Richtig. Ist, ja.
Und daher ist das eigentlich schon ein richtiger Schritt. Das ist übrigens das erste Programm in dieser Art. Akashi hat das tatsächlich auch schon eingeführt. Und es ist halt so, dass die Regierung momentan auch dran arbeitet, eben die Unterhaltsfrage ein bisschen genauer zu regeln. In meinen Augen ein längst überfälliger Schritt, weil es kann einfach nicht sein, dass wenn man sich trennt, Frau sagt, Happy Birthday, jetzt sitze ich hier, kriege keinen Unterhalt, muss zusehen, dass ich das Kind logischerweise durchbringe, ist ja klar. Und Kinder sind teuer, das wissen wir alle. Aber von dem anderen Elternteil kommt halt einfach nichts. Und das betrifft halt größtenteils tatsächlich nur Frauen. Und da muss dringend was passieren. Alleine auch, um eben die Geburtenrate anzuheben. Weil das ist einer der größten Punkte, die dafür sorgen, dass Frauen dann sagen, ja, wir wollen mal lieber kein Kind. Das Risiko, in Armut abzurutschen, ist mir einfach zu groß.
Ja. Ich ist bin auch irgendwo verständlich. Dass auch andere Gemeinden dann jetzt nachziehen könnten. Ja. Weil jetzt, wo das Sorgerecht geändert wurde, sagen sie sich, ja, jetzt haben wir eine neue Situation, jetzt ändern wir das, jetzt machen wir was.
Richtig. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache und ich finde gut, dass es da endlich Bewegung reingeht, weil das Problem ist gerade auch durch die Pandemie natürlich nochmal größer geworden, denn ratet mal, wer am meisten betroffen war von den finanziellen Einbußen in der Pandemie? Richtig, ja. Alleinerziehende.
Ja. Okay, also das wird jetzt natürlich nicht irgendwie eine große Wendung herführen. Ne? Das
Nein,
ist
das
so
aber es ist zumindest ein Anfang, oder?
Ja, ja.
Richtig, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und Japan bewegt sich dann halt einfach auch wieder und das ist wahnsinnig wichtig.
Ja, ein Lego-Baustein nach dem anderen.
Genau. So, kommen wir zum letzten Politikthema, denn Japans Unterhaus hat das überarbeitete Einwanderungsgesetz durchgewunken, also verabschiedet. Damit ist jetzt der Weg frei fürs Oberhaus. Da wird das jetzt halt gerade aktuell diskutiert und dann können wir davon ausgehen, dass es bald verabschiedet wird. Und zwar, also die hauptsächliche Änderung, die man halt eben eingebaut hat in das Gesetz, ist, dass man die Liste von Verhaltensweisen, die zum Verlust des Aufenthaltsstatus führen können, verlängert hat. Also sprich, man hat da reingeschrieben, Steuerhinterziehung führt halt dazu, dass man den Aufenthaltstitel verliert.
Ja, das ist... Es ist irgendwie an der falschen Baustelle rumgeschraubt, meiner Meinung nach, ja. Weil das bisschen Steuergeld, das so durch die mickrigen Steuerhinterziehungen von den wenigen Ausländern, die in Japan leben, hast, das ist ein Loch, das du zuerst stopfen möchtest. Ich meine, da kannst du auch deine Energie für was anderes gebrauchen, das dir mehr Geld bringt oder mehr Sinn
Ja, hat. Vor allen Dingen, weil es nicht das eigentliche Problem löst.
Ja, genau.
Tatsächlich hinterziehen sehr viele Ausländer in Japan Steuern, aber nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie einfach partout keine Ahnung haben, wie das Steuersystem funktioniert, weil das ist so saukompliziert. Darüber hatte ich auch schon mal einen Artikel verfasst.
Ja.
Man versteht es einfach schlicht und ergreifend nicht. Und dafür reicht auch das normale Japanisch einfach schlicht und ergreifend nicht aus. Das ist einfach sau kompliziert. Und auch da sagen Fachleute, ja, warum stellt ihr denn die Steuerformulare nicht einfach mal in Englisch aus zur Abwechslung? Das würde schon einiges helfen.
Ja, es ist eigentlich nicht jeder so einfach, verdient, das, Entschuldigung.
Ja, weil nicht jeder verdient so viel Geld, dass er sich einen Steuerberater leisten kann. Ich meine, die kosten Unsummen. Und macht die Dinge auf Englisch, also die Formulare, und dann fertig.
Ich würde sagen, ja, eigentlich ist es doch so super einfach, das Problem zu lösen oder zumindest im Ansatz zu bekämpfen. Und stattdessen sagt die Behörden, also das wäre ja Arbeit, die wir dann hätten und nö.
Übrigens kein Scherz, das hat die Behörde tatsächlich gesagt.
Meine Güte. Also das rechnet sich bestimmt nicht, ne? Nö. Was du daran einbüßt an Attraktivität für Fachkräfte aus dem Ausland, ne? Wenn es jetzt heißt, ach, wenn ihr die Steuerung aber nicht richtig macht, dann fliegt ihr wieder raus. Ja, toll, dann bin ich nicht motiviert, nach Japan zu gehen, ne?
Genau,
was sie dadurch einbüßen, das ist niemals aufzuheben mit dem bisschen, was ihr dann mehr Steuern reinbekommt, durch die Hinterziehung, die ihr aufdeckt. Also
man muss dazu sagen, es gibt auch keine offizielle Statistik darüber, wie viel halt wirklich Steuern hinterziehen. Das halten wir auch mal fest. Die japanische Regierung hat schlicht und ergreifend gar keine. Man hat eine Stichprobe gemacht vor noch nicht allzu langer Zeit und die besagt hat, dass 10% der Antragsteller auf einen Daueraufenthalt zwischen Januar und Juni 2023 ihre Steuern oder Rente nicht bezahlt haben. Wie genau diese Stichprobe jetzt ist oder wie das genau abgelaufen ist, das hat die Regierung leider auch nicht verraten. Also genau genommen ist es nichts anderes als erstmal wieder Symbolpolitik. Man macht halt was. Und ja, wie du gerade sagtest, das befürchten Kritiker tatsächlich, eben dass das jetzt dazu führt, dass Japan als Arbeitsland für ausländische Fachkräfte einfach unattraktiver wird. Mhm. Hinzu kommt, dass es eine ganze Reihe von Petitionen gibt, wo sehr viele Japaner unterschrieben haben, die nämlich sagen, Leute, das ist totaler Käse, was ihr da veranstaltet. Weil das Problem mit den Steuerunterlagen ist bekannt, denn ja gut, die Japaner müssen ja auch damit kämpfen.
Aber ja, was das Thema angeht, da hat die japanische Regierung sich nie wirklich mit Lorbeeren bekleckert. Also immer wenn es um Einwanderung geht, dann kommen Änderungen an Gesetzen, die nicht helfen, sondern
ja, vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, auf der einen Seite will man ja mehr Fachkräfte aus dem Ausland anziehen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kommt man dann wieder damit und verbaut sich wieder den Weg. Das ist so, na Leute.
Besonders was wollt weil ihr denn das Potenzial eigentlich? Ist da, wenn man sieht, wie viel Ausländer im Moment in Japan sind, ne, das steigt an. Das ist irgendwie 10% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, ne? Und das ist wieder ein Rekordwert dieses Jahr. Und da hast du was, mit dem du arbeiten kannst, aber da kommt wieder so ein Gesetz ins.
Tja. Man muss es nicht verstehen. Obwohl, das war gar nicht das letzte Politikthema, sehe ich gerade. Wir haben ja noch eins in der Liste. Das halt, ja gut, aber da muss ich sagen, das ist tatsächlich was Positives. Ja, die Regierung kann auch positive Sachen machen. Jo. Und zwar ist es so, dass die japanische Regierung plant, die Kosten für die Entbindung vollständig durch die Krankenversicherung abzudecken.
Ja, hallo.
Aha, okay.
Ja, also, wer es nicht weiß, eine Entbindung in Japan kostet durchschnittlich 503.000 Yen. Das sind umgerechnet 2.965 Euro. Es ist tatsächlich so, dass, oder sagen wir, es ist ja normal, dass ein Anteil an der Krankenversicherung, also an der medizinischen Behandlung, selbst getragen werden muss. Das sind so 10-30%. Aber Geburten gelten nicht als Krankheit. Gut, sie sind ja auch keine, ganz genau genommen, ne? Aber deswegen müssen Eltern die Geburt halt selbst bezahlen. So, mit Ausnahme übrigens solche Sachen wie Kaiserschnitt, wenn es halt wirklich notwendig ist. Ab da ist es medizinisch notwendiger Eingriff, der dann bezahlt wird oder gedeckt wird von der Krankenkasse. So, das Problem ist natürlich, das ist wahnsinnig viel Geld, führt halt dazu, dass viele Paare sagen, das können wir uns nicht leisten. Hinzu kommt, das ist ja nur der Durchschnittspreis. Also zum Beispiel in Tokio ist es um Längen teurer. Während halt in Kumamoto zum Beispiel das Ganze recht günstig ist. Also Tokio kostet der Spaß 3.566 Euro und in Kumamoto 2.128 Euro.
Ja, das ist schon eine Spanne. Das ist ja fast das Doppelte.
Definitiv. Und die japanische Regierung zahlt derzeit eine Pauschale von 500.000 Yen. Das sind 2.947 Euro. Problem an der ganzen Geschichte ist, die fallen dann natürlich weg. So, und jetzt sind wir bei den Negativen des Ganzen. Da, wo es halt günstiger ist, klar, bleibt von dem Geld natürlich einiges übrig, dass man dann wieder für, was weiß ich, Sachen fürs Kind halt reinhämmern kann, weil klar, wenn man Geld dafür zur Verfügung hat, ist immer gut. So. Natürlich ist das schlecht, wenn es teurer ist, muss man halt trotzdem Geld reinpumpen. Hm. Und das Ganze ist gerade so ein bisschen. Ja, auf der einen Seite wird es gelobt, auf der anderen Seite kritisiert, weil klar, wenn die Kosten übernommen werden, ist das eine riesengroße Entlastung für die Eltern. Wenn aber diese 500.000 Yen-Pauschale wegfällt, dann ist es wiederum für einkommensschwache Familien schlecht, weil dann fällt halt eben auch teilweise ein Batzen an Geld weg, was halt eben in Kinderausstattung zum Beispiel reingepumpt werden könnte und was dann halt den gegenteiligen Effekt hat, dass sich solche Familien halt sagen, ah, wir lassen das mal lieber.
Ja. Das ist besonders, weil das ist ja die Attraktivität von einigen Gegenden in Japan. Ne? Ja. Das sind dann bestimmt einige Familien, die sich gedacht haben, oh, wir ziehen dahin, da ist es nicht so teuer mit der Entbindung, dann haben wir was von der Pauschale übrig. Ne? Und jetzt ja, hat es denen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja, es macht, also es steht noch nicht fest, es wird momentan darüber diskutiert. Es gibt nämlich noch einen Punkt, wer bezahlt den ganzen Spaß? Weil klar, man kann jetzt sagen, hey, dieses Krankenkassensystem, du übernimmst das, aber das Krankenkassensystem ist ja auch nicht endlos, sprich, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und das heißt, das wird automatisch auf die Beitragseinzahler umgelegt und ich glaube nicht, dass die so begeistert sind, wenn sie noch mehr Kosten zahlen müssen.
Ja, besonders, weil wir es jetzt letztens hatten, dass die Beiträge bei Rentnern und bei anderen steigen, was Sozialabgaben angeht, ne?
Richtig, größtenteils auch schon, um eben Maßnahmen, um die Geburtenrate anzuheben, zu finanzieren. Es gibt allerdings auch Umfragen, die halt zeigen, die Leute wollen das gar nicht bezahlen.
Ja.
Ja, na, ist irgendwie verständlich.
Ja, auf der einen Seite natürlich, nee, weil schön, dass du jetzt Nein sagst. Was machst du später im Altenheim zum Beispiel? Irgendeiner muss dich pflegen, ne? Irgendeiner muss die Kosten tragen. Wenn aber niemand da ist, dann eher schwierig. Auf der anderen Seite, ja, verständlich gerade in der jetzigen Situation, weil Japan, naja, die Preise explodieren halt weiterhin. Ne? Auch wenn die Inflation jetzt ein bisschen abgebremst wurde, sind die Preise immer noch ganz schön ordentlich gestiegen. Im April waren es 2,2% im Vergleich zum Vorjahr und das ist schon ordentlich.
Ja, wobei es halt auch so ein typisches Denken ist, so, oh, das ist ja noch hin, ich muss mir darüber ja noch keine Gedanken machen, also muss ich da auch noch nichts rein investieren. Ich bin ja noch jung und gesund. Ne?
Ja, und das die nächste Umfrage ein paar Jahren später ist es dann, da wird da groß rumgeheult, na ganz toll.
Ja, es ist ein bisschen ironisch, aber es ist leider nur mal, es ist in Deutschland auch nicht anders, wenn du die jungen, also was heißt junge Leute, junge Erwachsene fragst, die machen sich noch keine Gedanken über ihre Rente oder sie sind halt schon so deprimiert, dass sie sagen, ah, ich kriege ja sowieso nichts, also warum sich die Mühe machen, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eigentlich das, was man am meisten dann hört, ne? Ich kriege ja eh keine Rente mehr.
Ach jo. Auf jeden Fall, es ist interessant, dass sich da Bewegung jetzt zeigt. Mhm. Wir hatten ja eine ganze Menge Skepsis für die Pläne der Regierung, die Geburtenrate anzukurbeln, ne? Aber zumindest ist da ein Funken Potenzial drin in dieser Maßnahme. Ja. Ne? Ich kann mich aber erinnern, als diese Nachricht durch die Welt gegangen sind, haben sie gleich eine ganze Menge Nachrichtenportale irgendwie falsch rausgegeben. Ne? Als würde Japan irgendwie die Kosten für die Kinderbetreuung komplett übernehmen. Ne? Was ja natürlich nicht stimmt. Ne?
Ja gut, ich meine, was ist zu erwarten? Die Stadt sagt, hey, ihr könnt mal gerne prüfen, ob hier ein Atommüllendlager hinkommt. Und was hat die Presse draus gemacht? Japan hat endlich ein Atommüllendlager. Bitte, was?
Ja.
Nein, hat's nicht, aber ist okay. Schön, dass ihr dran gearbeitet habt. War den Einsatz kann man loben. Ja, also es war doch schon wirklich sehr seltsam, was dann rüber schwappt.
Aber echt, ey.
Ei, jemiau. Ja, das ist halt. Also bei manchen Sachen kann man wirklich nur Kopfschütteln. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, kommen wir mal zu einem traurigen Thema eigentlich. In Japan ist ja das Problem mit der Kundenbelästigung mittlerweile immens. Also sprich, dass Kunden sich benehmen nicht wie der König, sondern eher wie der Tyrann. Tokio arbeitet ja momentan an der Umsetzung einer neuen Regelung, die halt Arbeitnehmer schützen soll. Auch landesweit breitet sich dieses Problem wirklich ganz, ganz böse aus und immer mehr Unternehmen und ergreifen halt eben auch Maßnahmen. Also zum Beispiel haben wir ja darüber berichtet, dass jetzt ein Bahnbetreiber sagt, ja, wir haben hier jetzt ein Handbuch für Kundenbelästigung an unsere Mitarbeiter rausgegeben. Da steht dann auch drin, dann ruft zur Not die Polizei, wenn es halt gar nicht anders geht. Oder bei Apotheken zum Beispiel ist die Klarnamenspflicht auf den Namensschildern abgeschafft worden, auch bei Taxifahrern übrigens. Hm. Aber das hilft natürlich nur semi-gut und ein öffentliches Badehaus in Japan hat jetzt nach 57 Jahren gesagt, sorry Leute, wir können nicht mehr, wir machen jetzt Sense, also wir schließen, weil halt eben die Kundenbelästigung wirklich übel geworden ist. Und dabei handelt es sich um das öffentliche Badehaus Kaminoyu in der Stadt Sama, das wahnsinnig beliebt eigentlich ist. Und also wenn man sich das anguckt auf der Webseite, das sieht auch wirklich ganz schnuckelig aus. Aber auf Twitter hat der Besitzer halt geschrieben, naja, also viele Kunden sind halt eben einfach ohne Gebühren zu bezahlen bei uns reingehüpft, dann haben sie illegal Müll und sogar Möbel entsorgt. Ich meine ernsthaft, wer geht denn bitte in ein Badehaus und schmeißt seine Möbel da rein? Das ist also, das schmerzt halt wirklich. Und man kann einfach nicht mehr, das ist einfach zu viel. Und das ist wirklich schade, weil das Badehaus wurde 1967 als einzig öffentliches Sento-Bad in der Stadt gegründet. Und ist halt wirklich wahnsinnig beliebt und auch bekannt, weil es eben Brunnenwasser mit Brennholz erwärmt und das soll halt besonders vitalisierend sein. Außerdem kann man dort halt oder konnte man private Bäder buchen und es gab auch so spezielle Events und so weiter. Also die haben sich richtig Mühe gegeben und das ist halt wirklich extrem schade.
Ja, das ist eine Tragödie, wirklich.
Ja. Und ist eigentlich momentan so das prominenteste Opfer, muss man leider ganz ehrlich sagen, dieses sich ausbreitenden Problems.
Ja, also es gibt keinerlei Rechtfertigung für so Verhalten. Aber so ein Verhalten passiert logischerweise auch nicht in einem kompletten Vakuum. Es ist ein Symptom davon, wie viel Frust und wie viel Belastung und wie viel Unmut in der japanischen Gesellschaft im Moment rumgeht. Ne?
In einer Gesellschaft, von der allgemein behauptet wird, dass sie eigentlich sehr freundlich ist.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Japaner sind im Allgemeinen sehr freundlich. Ja. Aber halt, wenn das ganze Leben nur noch anstrengend ist, dann gibt es genug Arschlöcher, die sich halt dann ihren Frust bei anderen Leuten abladen. Und die Japaner sind auch nur Menschen. Ne? Die haben auch ihre Anzahl Arschlöcher. Ne?
Definitiv. Also es ist wirklich heftig. Es ist sehr, sehr schade. Also man hat halt auf den Twitter-Tweet, den haben wir verlinkt in den Artikel, den wir euch wieder verlinken. Eine Verlinkungssache hier. Wie sich die Menschen halt darüber geäußert haben. Es ist wirklich heftig. Kaum einer versteht. Es gab zwar klar, logisch, auf X hast du auch immer mal ein paar Spinner damit bei. Aber so der Tenor ist eigentlich allgemein, das kann so nicht weitergehen. Da muss endlich was passieren. Und ja, es muss auch endlich was passieren. Weil einfach nur eine Richtlinie rausgeben. Naja, wir wissen, was Richtlinien sind. Ne? Da passiert ja in der Regel nicht sehr viel. Also da muss die Regierung langsam eingreifen, weil die Belastung für die Arbeitnehmer ist einfach immens. Und das ist ja nicht einfach so, dass du jetzt einen Kunden hast, der dich vollbölkt und beleidigt und so weiter. Ich meine, das ist noch so eine Sache, klar, ist belastend, aber da kann man zur Not noch drüber wegblicken irgendwann mal. Aber das geht ja so weit, dass halt Angestellte gestalkt werden, dass das Angestellte verprügelt werden und so weiter und so fort. Das kann es einfach nicht sein.
Ja, das reicht von Mobbing bis zu Terror.
Ja.
Puh. Tja, ich denke auch, dass es einfach daran liegt, dass in den letzten Jahren die Leute damit einfach davongekommen sind, ne? Dass sich das halt so lange gesteigert hat jetzt, dass man an dem Punkt angekommen ist, weil man gesagt hat, oh, naja, das ist halt der Kunde, ne? Da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und das nehmen dann halt viele natürlich jetzt Motivation. Da, wenn ich damit einmal durchkomme, dann komme ich natürlich auch ein zweites und ein drittes Mal durch.
Ja. Tatsächlich ja. Mhm. Tatsächlich ist genau das der Punkt. Ne, und da muss ich sagen, ja, das ist auch nachvollziehbar, dass dieser Punkt irgendwann mal erreicht wurde. Ich finde, er ist ein bisschen spät erreicht worden, ehrlich gesagt, weil das Problem ist nicht jetzt seit gestern bekannt. Ich frage mich halt auch, warum bisher noch nichts unternommen wurde.
Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da sich nicht zu weit aus dem Fenster legt, weil wenn man dann sagt, okay, da wurde nichts übernommen und die Leute haben es die ganze Zeit geschluckt, dann kommt man schnell darin, dass man auch die Opfer ein bisschen die Schuld dafür gibt. Ne?
Nein, so aber meine ich das
ja, es ist schon eine Art von gesellschaftliches Problem, weil halt ne, die Idee, dass man dann, wenn der Kunde sich daneben benimmt, dass man da nicht irgendwie dagegen geht, sofort. Direkt, sondern erstmal sich zurückhält. Das ja, ist auch im Japan. Moment,
da muss ich dann auch nochmal gegenhauen. Da muss ich sagen, wie formuliere ich das jetzt? Warte mal. Dazu muss ich sagen, da gebe ich vor allem dem Vorgesetzten die Schuld, weil es ist klar, die Arbeitskultur in Japan ist ja eher kuschen als ne und so weiter.
Ja,
aber
ja.
Da muss eigentlich der Vorgesetzte dann da sein und dann wirklich sagen, okay, ich nehme jetzt meinen Mitarbeiter in den Schutz, weil klar, dass der Mitarbeiter sagt, naja, ich halte mal lieber die Klappe, weil nachher verliere ich meinen Job.
Ja,
kann
ja.
Ich durchaus nachvollziehen. Was ich halt nicht verstehe und mir geht es nicht darum, jetzt den Menschen die Schuld zu geben, ist halt einfach, warum hat die Regierung bisher noch nichts unternommen? Ne, weil das Problem ist bekannt und da kann eigentlich nur die Regierung wirklich eingreifen tatsächlich, weil die Gesellschaft wirst du nicht ändern können. Das funktioniert nicht.
Nee, da hast du auch wieder recht.
Ja, also das ist halt tatsächlich ein Problem, wo dringend was gemacht werden muss. So, kommen wir mal zum Tourismus. Das Weltwirtschaftsforum hat einen aktuellen Bericht rausgegeben über die Reise- und Tourismusbranche. Und dort belegt Japan den dritten Platz unter den beliebtesten Reisezielen weltweit. Ganz kurze Erklärung, das Weltwirtschaftsforum hat ein bisschen seine Bewertung geändert, weil Japan lag ja im letzten Bericht, der kam, ich glaube, 2020 raus. Da lag Japan noch auf Platz 1. Jetzt hat man halt hier und da die Bewertung, wie gesagt, geändert. Und Japan ist halt auf Platz 3 abgerutscht. An erster Stelle liegt übrigens die USA, gefolgt von Spanien und Frankreich. So, das Ding ist, Japan besticht halt besonders durch seine kulturellen Ressourcen. Surprise, surprise, wer hätte das jetzt erwartet?
Jo.
Hat aber Probleme gerade in touristischen Angeboten, also touristischen Service und die Infrastruktur schneidet übrigens schlecht ab.
Was ja auch nicht überraschend ist, oder?
Nein, nicht wirklich.
Ich weiß nicht, wie sie das bewerten. Zum Beispiel das Bahnnetz in Japan ist ja nicht unbedingt davon schuld, dass sie schlecht abschneiden, ne?
Nein, das auf gar keinen Fall. Aber zum Beispiel fehlende Taxifahrer. Das ist tatsächlich ein Problem.
Ja.
Und der touristische Service lässt in Japan mittlerweile auch ganz schön zu wünschen übrig, was jetzt beim Massentourismus mich jetzt auch nicht wirklich wundert. Ne?
Ja.
Klar, aber trotz allem lässt er tatsächlich mittlerweile zu wünschen übrig. Der lässt nach, das hört man von immer mehr Leuten, die nach Japan reisen. Wohlgemerkt, das soll jetzt kein Grund sein zu sagen, okay, ich reise jetzt nicht nach Japan, nein, um Himmels Willen. Aber der ist halt verbesserungswürdig.
Man muss sich halt den Massen irgendwie anpassen und halt auch trotzdem irgendwie die Qualität wahren, beziehungsweise halt dort auch einsparen, wo es dann notwendig ist, weil es geht halt manchmal nicht, ne?
Ja, aber auch da muss man natürlich sagen, darf man den Arbeitskräftemangel auch nicht vergessen, weil wenn du keine Leute hast, die Service bieten können, dann kannst du den Service nicht bieten, egal was du versuchst.
Ja.
Wie soll das gehen?
Das ist ja in der Branche ein besonderes Problem, weil halt in der Pandemiezeit alle weggegangen sind und die kommen nicht einfach so wieder dann danach. Ne?
Nö, vor allem nicht für diese Bezahlung, weil sie halt gemerkt haben, ups, ich werde in anderen Branchen ja besser bezahlt. Ne?
Ja.
Und jetzt rächt sich das Ganze halt. Trotz allem natürlich, Japan hat einen Tourismusboom, das muss man ganz ehrlich sagen. Massentourismus ist ein riesiges Problem. Aber das kann halt genauso schnell wieder abflachen, wie es jetzt halt gerade aufkommt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also man kann nicht sagen, wir machen ewig so weiter, weil ewig funktioniert nicht. Jeder, der sich mit Social Media auseinandersetzt, der kennt das ja. Irgendwas ist mal gerade Trend. Da macht man ewig so weiter und dann ist es halt eben kein Trend mehr. Und dann guckt der Creator doof in die Röhre. Und das ist halt auch etwas, was Japan durchaus passieren kann.
Ja, also okay, Platz 3 ist definitiv nicht schlecht.
Nein, definitiv überhaupt nicht schwer. Wobei, ne? Wieso hat es die USA auf Platz 1 geschafft? Das raff ich nicht.
Das hat mich auch überrascht, weil ich dachte so, okay, ich meine, es ist vielleicht für Touristen ganz reizvoll, aber ich meine, so gefahrentechnisch würde ich da halt nicht hinreisen. Aber vielleicht ist das den meisten Leuten auch egal.
Wahrscheinlich ja.
Das ist aber, wenn du als Tourist in Amerika halt die Sachen meidest, die wirklich gefährlich sind, dann hast du auch generell keine Probleme. Trotzdem, ich denke mal eher, dass die Amerika so weit oben ist, wegen dem unterschiedlichen und gigantischen Angebot. Ne? Es ist halt ein Riesenland, ne, in dem es massenweise was gibt.
Außerdem habe ich erst kürzlich gelesen, dass halt auch trotzdem immer noch zum Beispiel sehr viele Japaner nach Amerika und auch Hawaii, gehört ja zu Amerika, fahren oder beziehungsweise fliegen, weil sie das einfach immer noch so faszinierend finden. Das hat halt immer noch irgendwie so einen gewissen Statuswert, dass man da hinfliegt. Und auch, obwohl das für die viel zu teuer ist, das war halt, ging halt darum, dass sie zum Beispiel Reis in ihr Gepäck packen, weil sie sich halt wegen dem Yen nicht die Sachen drüben leisten können, was auch absurd ist. Aber sie sind trotzdem halt immer noch hingeflogen, weil sie gesagt haben, na, Amerika, / Hawaii oder New York, die sind halt so toll, da muss man halt einmal im Leben hingeflogen sein.
Ja, das ist aber ungefähr das Gleiche, was viele Menschen auch über Japan denken.
Stimmt
gerade
auch,
gerade in
den
westlichen Ländern. Und das ist halt so interessant. Für uns ist halt Japan faszinierend. Oder für viele von uns. Für die Japaner ist es klar. Hawaii ist ja sowieso das Top-Ziel Nummer 1. Und halt eben der Rest der USA. Ne? Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich will jetzt die USA nicht schlecht reden. Sie hat wirklich wahnsinnig schöne Ecken. Und,
ja, das stimmt.
Auch kulturell, muss man sagen, gibt es einiges, was wirklich wahnsinnig faszinierend ist. Aktuell bin ich froh, dass wir nicht über Politik und so weiter in den USA reden müssen.
Gott sei Dank.
Das mal vorsichtig auszudrücken.
Es ist halt schwierig. Also, wie gesagt, ich finde, es ist ein absolut reizvolles Land und es ist, glaube ich, für jeden Geschmack mehr als genug dabei. Also, wenn du Naturmensch bist, gibt es alles mögliche Kultur auch. Und wenn es halt Popkultur ist und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde, es hat einen sehr faden Beigeschmack dahin zu finden.
Definitiv.
Also, und ja, sicherheitstechnisch. Ich meine, ich bin mir, glaube ich, sicher, dass die deutschen Ministerien tatsächlich eine Reisewarnung für die USA zurzeit haben. Also nicht, dass man nicht hinreisen soll, aber dass es gewisse Schwierigkeiten geben kann aufgrund von Waffengewalt, Rassismus. Also ich glaube, da steht tatsächlich was auf der Seite des Außenministeriums, dass man da vorsichtig sein soll. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich weiß, zu Corona-Zeiten war das definitiv ein Ding. Ja.
Na gut, okay. Tourismus. Japan hat den Ball in der Hand, ne? Jetzt dürfen sie nur nicht stolpern und den Ball wieder loslassen. Ja. Wie wir vorhin gesagt haben, jetzt müssen sie sich dran halten, damit das nicht wieder umschwingt und ihre Touristenzahlen weiter steigen.
Definitiv. Es kann auch schnell wieder einbrechen, ne?
Tatsächlich warnt das Bundesamt.
Ach so, gut, dann ist es immer noch so. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es aktuell...
Innerpolitische Lage und Kriminalität.
Ja, macht ja Sinn. Wobei, es ist eine schöne Umschreibung für, es gibt viele Rassisten und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf offener Straße erschossen wirst.
Wow. Ja, okay.
Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass sie tatsächlich waren. Krass. Ja, gut. So, weil wir gerade beim Tourismus sind. Wie lockt man eigentlich... Naja, Touristen in die Stadt, das finde ich jetzt beim Tourismusboom eigentlich eine sehr seltsame Frage, weil eigentlich sind die Touristen in Japan überall. Aber naja gut, wie lockt man halt mehr Touristen in die Stadt?
Ach Gott, ja, ich meine, neue Tempel bauen ist nicht so leicht, ne? Also.
Nee. Da stellen wir Tempel hin und da, und dann machen wir die auf alt und die Touristen merken das sowieso nicht, dass wir mal neuer Tempel.
Ganz ehrlich, also ich meine, merken würden die meisten das wirklich nicht, weil die informieren sich nicht unbedingt vorher. Dann kannst du denen auch Bullshit dann erzählen.
Ja, das ist eigentlich Idee. Ist das eigentlich Stein oder ist das Pappmaché, Schatzi? Schatzi, ich glaube, das ist Pappmaché. Oh Mann, die hatten damals schon Pappmaché. Oh, ja. Oh Gott, Hilfe. Ja gut, okay, kommen wir mal zu dieser einen Stadt, Corfu. Und zwar, Corfu hat sich dazu entschieden, naja, wir nutzen einfach mal Außerirdische, um uns zum Touristenmagneten zu machen. Denn Corfu ist tatsächlich eine Stadt in Japan oder eine der drei Städte, wo es die drei bedeutendsten UFO-Vorfälle in Japan gab. Und man weiß ja, auch andere Städte versuchen das ja schon, sich interessant zu machen halt. Also es gibt zum Beispiel eine Stadt, die hat dann einfach mal so ein Tourismusprogramm für Außerirdische gestartet.
Was ich irgendwie sehr clever finde, weil einerseits kriegst du halt wirklich die Leute dorthin, die da dran glauben, und du kriegst aber auch die Leute hin, die einfach nur neugierig sind, weil, ja, Alien-Tourismus, ne?
Ja, mit ein bisschen Glück landen irgendwann wirklich mal Aliens da, ne?
Ich meine, ja, dann haben sie den großen Programm. Win gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ne? Dann so, hier, wir haben schon das passende Sightseeing-Programm für euch. Nein, aber es ist tatsächlich so, ein Kofu wurde am 23. Februar 1975 nämlich außerirdisch gesichtet. Und zwar war das so, dass zwei Jugendliche in der Nähe eines Weinbergs spielten und sie haben so gegen 18.30 Uhr zwei untertassenförmige UFOs gesehen, die orange blinkten. Außerdem behaupten sie, dass sie Außerirdische gesehen haben. Sie sind dann zu einer Telefonzelle gerannt und haben ihre Familien informiert. Und als sie halt zurückkehrten, blinkten die Objekte kurz aus und verschwanden dann. Das wäre jetzt nicht das Besondere, wo man sagen könnte, ja gut, komm, pff. Kleine Kinder haben halt irgendwas gesehen. Nee, tatsächlich auch ihre Familien und andere Einwohner haben das Ähnliche beschrieben. Und deswegen ist der 23. Februar nämlich der offizielle UFO-Day in Kofu. Und das möchte man jetzt halt nutzen, um halt eben UFO-Begeisterte natürlich anzuziehen.
Ja, egal was man davon hält, ne? Ich bin zum Beispiel nicht besonders überzeugt von irgendwelchen UFO-Geschichten. Ich finde das alles Unsinn. Aber den Spaß kann sich den Leuten irgendwie nicht verwehren. Ne? Und wenn es als Tourismusmagnet funktioniert, sollen sie ruhig machen. Ich meine, also, was wollen sie bauen? Wollen kleine Untertassen-Restaurants oder so? Das ist mir recht.
Ja, Spaß gehört dazu. Wobei ich dazu sagen muss, also ich hoffe, dass es Außerirdische gibt, weil wenn wir die einzige ich hoffe, dass es Außerirdische gibt, denn wenn wir das einzige eben so sind, ne, da muss ich ganz ehrlich sagen, oh mein Gott, selbst das Weltall ist völlig im Eimer.
Du, dass es Außerirdische gibt, davon bin ich völlig überzeugt. Ich meine, das Universum ist viel zu groß, dass es keine geben könnte, aber die sind garantiert niemals bei uns vorbeigekommen. Was wollen die hier in der Erde?
Ja, wahrscheinlich sind sie schon mal vorbeigeflogen, haben dann geguckt, gesagt, oh Gott, die brauchen wir nicht erobern, die machen sich sowieso selbst kaputt.
Und tschüss.
Das ist, würde mich auch nicht wundern. Nein, aber es ist halt schon witzig. Ich muss sagen, warum nicht? Ich meine, was wohl funktioniert ja auch, ne?
Ja. Ja, und auch andere dieser ähnlichen Tourismusmagnete, wie zum Beispiel letzte Woche hatten wir es über den japanischen Bigfoot, ne?
Ja.
Das richtig. Geht immer gut.
Richtig. Übrigens, ganz kurz eben, die anderen beiden großen UFO-Vorfälle waren 1972 in der Präfektur Kochi und 1974 in Hokkaido.
Jo. Es gibt ja auch diese eine mythische Geschichte, wo sie sagen, das ist eine der ersten UFO-Geschichten. Ich weiß gar nicht mehr, oh Gott, aus welchem Jahr die ist.
Gute Frage.
Nein, es ist ja egal. Jedenfalls, Japan hat so seine kleinen Geschichten mit UFOs, beziehungsweise auch unbekannten Flugobjekten. Ich erinnere nur an den wahrscheinlichen Wetterballon, wo auch das halbe Land eskaliert ist, weil, da fliegt etwas Weißes am Himmel und wir wissen nicht, was es ist.
Außerdem hat Japan ja tatsächlich auch eine Regelung im Umgang mit UFOs, ne? Ja, allerdings, man muss dazu sagen, es geht jetzt allgemein um unbekannte Flugobjekte, jetzt nicht unbedingt gerade extraterrestrisch. Also nee, das dann doch nicht.
Ja, viele denken halt immer, wenn sie UFO hören, wir sprechen von irgendwelchen kleinen Untertassen, aber es geht halt tatsächlich nur darum, dass es irgendwie Flugobjekte sind, von denen man nicht weiß, was sie sind und ob sie vielleicht eine Bedrohung sind.
Also ich muss dazu sagen, ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn irgendwann mal Außerirdische hier auftauchen, aber dann bitte nicht zur Eroberung, das lohnt sich bei uns nicht und lass das bitte auch mit den Sonden in den Popo, das tut nur weh.
Du, sag dir, wenn ich eine Regierung wäre, ich hätte eine offizielle Anleitung fürs Begrüßungszeremoniell von Außerirdischen, einfach weil es zu Spaß und erfreut.
Bringt sowieso nichts. Irgendeiner wird eh eine Atomrakete auf dich schmeißen, also von daher.
Ja, trotzdem, man kann höflich sein, ja. Also.
Ja, aber dann stehst du da, willst du gerade begrüßen und das Erste, was du siehst, ist, okay, die Russen haben doch was abgeschossen, na super.
Meine Güte.
Ich weiß nicht, ich würde mich davon erstmal fernhalten, nur rein zur Sicherheit. So, kommen wir mal zum White Hailing. Das ist ja gerade in Tokio und im Umkreis von Tokio gestartet. Also sprich, dass halt Privatleute fahren dürfen, ganz hochoffiziell. Natürlich ein bisschen anders, als man das jetzt hier zum Beispiel in Deutschland kennt. Das Ganze wird über Taxiunternehmen geregelt. Das funktioniert in Tokio auch wirklich wahnsinnig gut. Das wird super toll angenommen. Aber außerhalb von Tokio, da sagen die Taxiunternehmen, also Leute, das sieht hier nicht so gut aus. Vor allen Dingen hat man ein bisschen Angst vor einem Überangebot, denn es werden immer noch Firmen geprüft, die halt diesen Service anbieten wollen. Problem ist halt nur, es sind gar nicht so viele Kunden da.
Okay. Ja, ich meine, außerhalb Tokio gibt es auch große Städte, ne, wo nicht als jeder ein Auto hat. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass es überhaupt keinen Anklang findet. Ne? Klar, auf dem Land, wo die Leute sowieso auf ihr Auto angewiesen sind, dann rufen sie kein Taxi. Ne?
Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass halt in kleineren Städten, also zum Beispiel Yokohama, da sagt halt ein Taxiunternehmen tatsächlich, toll, in den ersten 15 Tagen hatten wir 164 Anfragen erhalten. Und das ist im Prinzip nichts. In Tokio boomt das. Da gibt es halt mehr Ride-Hailing mittlerweile als Taxis unterwegs sind.
Ja.
Und hier ist es halt wirklich wenig. Und das ist halt, ja, es ist tatsächlich sehr wenig. Und es gibt tatsächlich auch ein Problem, oder beziehungsweise es gibt tatsächlich auch einen Grund dafür. Und das ist das 2024-Problem im Transportwesen. Es ist nämlich tatsächlich so, Japan hat ja die Überstundenregelung im April eingeführt für das halt Transportwesen. Das betrifft vor allem natürlich Lkw-Fahrer. Das heißt, die Überstunden werden begrenzt auf, was war das, 900 und oder irgendwie so in dem Dreh. So, das Problem ist, die Branche zahlt sehr wenig. Das liegt jetzt zu einem daran, weil sie halt unglaublichen Druck haben und eine schlechte Verhandlungsbasis, also sprich ein selbst hausgemachtes Problem, weil man irgendwann mal der Meinung war, wir verschlechtern mal die Verhandlungsbasis von Logistikunternehmen. So, aber für viele Lkw-Fahrer ist dieser Job mittlerweile ja Unsinn, weil man sich einfach, da kann man nicht mehr überleben. Was haben sie also, oder was machen gerade sehr viele? Sie satteln um. Sie werden nämlich Taxifahrer. So, damit ist das eigentliche Problem, was man mit dem Ride-Hailing lösen wollte, also sprich, wir haben zu wenig Taxifahrer, also lassen wir Privatpersonen fahren. Ja, das löst sich gerade im Prinzip von selbst, macht aber das Ride-Hailing ja unattraktiv anscheinend, weil die Leute halt eben in vielen Städten sagen, naja, wir nehmen lieber ein offizielles Taxi.
Ja, okay, aber solange halt noch die Option besteht, ne, sich so nebenbei was dazu zu verdienen mit dem Ride-Hailing, dann ist es ja, okay, dann ist es ja nicht so wild, oder?
Die Option bleibt ja definitiv bestehen. Es wird auch noch weiter in gerade touristischen Gebieten natürlich eingeführt. Und da sieht man halt eben auch, warum das in Tokio so gut klappt, weil Tokio hat nun mal sehr viele Touristen. Yokohama hat halt weniger Touristen. Und es ist halt so, dass die meisten Anfragen auch übrigens tatsächlich zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens stattgefunden haben. Also sprich nach der Partymeile oder nach der Party, wollte man nach Hause. Aber es wird halt trotz allem nicht angenommen von den Einwohnern.
Okay. Da vielleicht liegt es einfach an der Werbung.
Ne? Oh, Werbung gut, dafür schon ordentlich gemacht.
Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es relativ neu ist. Ne? Es ist eine Gewöhnungsphase vielleicht noch notwendig, die im Großraum Tokio wohl nicht so, also gleich übersprungen wurde.
Oder die Leute sagen halt, wir fahren lieber mit einem offiziellen Taxi.
Ja, aber es ist eigentlich, ich sehe ja da keinen wirklichen Nachteil groß darin, weil man hat ja dieses Ride-Hailing ja nur gemacht, damit die Taxibranche sozusagen trotzdem überleben kann, trotz Fachkräftemangel, ne? Trotz Arbeitskräftemangel. Und wenn jetzt halt die Leute halt mehr Taxifahrer machen und mehr Taxis dann wieder holen, dann ja, passt auch.
Ja, also ich tippe einfach drauf, es liegt halt daran, dass viele sagen, wir wollen lieber nicht bei einer Privatperson mitfahren, auch wenn man im Prinzip versichert ist, auch wenn man den gleichen Preis im Prinzip zahlen muss und so weiter, sondern wir steigen halt lieber in ein normales Taxi, also außerhalb von Tokio halt. In Tokio, denke ich, ist man dran gewöhnt einfach, dass man überhaupt kein Taxi findet. Das sieht wahrscheinlich in den anderen Städten noch ein bisschen anders aus. Ich denke auch, wenn das zum Beispiel in Kyoto kommt, dann wird es durchaus angenommen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das ist in Japan mit so Diensten wie Uber oder dergleichen. Ob die da
gar
überhaupt
nicht. Ist gar nicht. Das ist alles dieses System.
Deswegen.
Es darf nur über dieses System laufen. Es war davor komplett verboten.
Was interessant ist, weil Uber gab es schon vorher, aber nicht für die Autos, sondern nur das Uber Eats.
Richtig.
Also bei denen ist es praktisch genau andersrum entstanden, was ich sehr lustig finde.
Ja, man möchte halt Lohndumping und so weiter natürlich auch vermeiden, was auch richtig ist. Und man will ja auch die Taxibranche nicht kaputt machen, was eigentlich auch richtig ist. Das ist wieder so eine Sache, wo man sagen kann, hä, könnten wir es bitte mal in Deutschland übernehmen? Weil hier ist tatsächlich so, dass mittlerweile die Taxibranche aus dem letzten Loch pfeift. Gerade auch wegen Uber.
Hm.
Und Uber zahlt teilweise sehr schlecht.
Also das hatte ich mich mal gefragt. Ist Uber nicht eigentlich, dass die Preise die Fahrer selber festlegen dürfen?
Mhm.
Weil Uber betont ja immer, sie stellen ja die also die Fahrer nicht zur Verfügung. Sie sind ja nur ein Dienst, der vermittelt. Also es ist im Prinzip richtig, wie die Mitfahrgemeinschaft oder so.
Richtig, das Problem sind tatsächlich größere Unternehmen, die über Uber eben Fahrdienste anbieten. Und die zahlen wirklich wahnsinnig schlecht.
Okay, na gut, das ist dann halt wieder, das ist praktisch das Hintertürchen vom Hintertürchen, ne?
Genau. Und dagegen hätte von vornherein was unternehmen sollen. Aber es ist ja Internet und Internet in Deutschland, wir wissen ja, das funktioniert irgendwie nicht, ne? Also jedenfalls auf politischer Ebene. So, komm, letztes Thema für heute. In Japan ist es ja gang und gäbe zu sagen, hey, lieber Mitarbeiter, du wirst jetzt versetzt. Ich wünsche viel Spaß beim Umziehen. Seit Jahren sinkt die Bereitschaft und jetzt gibt es eine neue Umfrage, die sich das Ganze nochmal angeguckt hat. Und da stellt sich heraus, ja, die Bereitschaft sinkt mittlerweile so extrem, dass die meisten lieber darüber nachdenken zu kündigen.
Ui.
Zeigt halt auch wieder, dass in Japan sich das ganze Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers verschiebt.
Ja.
Natürlich. Ich kann es auch verstehen, weil also das Umziehen ist vor allen Dingen unbeliebt, weil man halt sagt, naja toll, ich muss jetzt in eine andere Stadt, damit ich dann eben fachlich besser qualifiziert werde. Da muss ich meine Family links liegen lassen, dafür muss ich meinen Bekanntenkreis links liegen lassen und wenn ich jemanden pflege, habe ich auch noch ein Problem. Ist natürlich eine große Belastung. Und dass man da dann sagt, ja, nee, ist durchaus nachvollziehbar.
Ja,
absolut, ja.
Außerdem steigen auch tatsächlich bei den meisten Arbeitnehmern die Forderungen. Die sagen nämlich, oder viele sagen nämlich, naja, wenn ich umziehen soll, bitte, aber Leute, dann müsst ihr mir schon was bieten. Zum Beispiel einen Mietzuschuss oder die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.
Ja, ich hatte mir auch gerade gedacht, der Kostenfaktor müsste auch eine große Rolle spielen. Ne? Es ist nicht so, als ob es einfach ist, einfach eine neue Wohnung und dergleichen zu finden, wo man hinziehen musste. Und das wird auch nicht immer das Allerbilligste sein. Und besonders, wenn du dann dieses Tanshin Funin hast, ne, wo der Arbeitende in einer Familie woanders hinziehen muss. Es ist nicht so, dass er dann die Familie meistens hinterherkommt. Ne? Dann musst du zwei Orte, wo Miete zu bezahlen, ist irgendwie unterhalten, ne?
Richtig.
Das ist natürlich nicht einfach.
Nee, und das ist auch eine riesengroße Belastung. Hinzu kommt, es stört natürlich auch, wenn du eine Familie hast, das Familienleben. Weil, ja, Papa arbeitet in einer anderen Stadt, ganz super, und Frau bleibt zu Hause, muss sich um den Rest kümmern. Haha, toll. Ja. Und das, also es hat lange Zeit funktioniert, aber mittlerweile ändert sich ja auch die Einstellung der Japaner. Das hat eben dieses, ich sag mal, traditionelle Bild, Mann geht arbeiten, Frau macht Haushalt, verschiebt sich dort auch. Das ist tatsächlich so, dass immer mehr Männer sich auch am Haushalt und an der Kindererziehung beteiligen wollen. Klappt noch nicht ganz so gut, wie auch Umfragen zeigen, aber man arbeitet zumindest dran.
Naja, ich sag mal, es ist ja schön, wenn zumindest der Wille da ist, wenn das halt an den Umständen scheitert, dann ist das ja nicht deren Schuld. Ich meine, das ist wie mit dem Vaterschaftsurlaub. Viele Männer sagen ja gerne, würden sie halt irgendwie helfen, ne? Aber wenn sie halt A, den Urlaub nicht kriegen oder B, dafür bestraft werden, ja, da denkt man halt auch zweimal drüber nach, ob man das macht, wenn man halt gerade sowieso ein kleines Kind hat, was eine Menge Geld kostet.
Richtig. Unternehmen stellen auch mittlerweile um, also es gibt immer mehr Unternehmen, die das machen. Natürlich, klar, es gibt auch üblicherweise Chefs, die eher in der Vergangenheit kleben geblieben sind. Die bieten dann halt eben wirklich ordentlich Geld an. Also zum Beispiel die, oh Gott, wie wird das ausgesprochen? IG General Insurance oder wie auch immer, zahlt zum Beispiel 150.000 Yen, also 844 Euro extra, jeden Monat, wenn jemand außerhalb seiner Region ziehen muss. So, dieses System, warum man umzieht, ist halt eben, man erhofft sich dadurch, dass der Arbeitnehmer wirklich mehr Qualifikationen sammelt, damit, weil er halt in andere Abteilungen reinstuppern muss und so weiter. Da sagen übrigens auch Studien, Leute, das ist mal totaler Kokolore, schickt sie lieber auf eine Schulung.
Das würde ich auch sagen. Ich meine, da ist so viel Stress mit verbunden und wenn du dich endlich dann eingelebt hast, dann sagen sie, Ella Badge, du darfst schon wieder umziehen. Da würde ich auch sagen, ja, habt ihr noch alle Latten am Zaun?
Ja, so ungefähr. Aber es ist halt wieder so ein typisches Beispiel von, ja, das Verhältnis verschiebt sich. Mittlerweile sind die Arbeitnehmer in einer stärkeren Verhandlungsposition und das ist tatsächlich mal positiv.
Das finde ich sehr gut sogar, weil Japan jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass Arbeitnehmer sich oft beschweren, beziehungsweise dass die Union bilden. Von daher gerne mehr davon.
Ja, es ändert sich halt. Den Arbeitnehmern wird das auch immer mehr bewusst.
Das ist schön, das ist schön. Es gibt eine ganze Menge Probleme bei dem verknorksten traditionellen Firmenbild in Japan, der Firmenkultur, was besonders bei großen Firmen so ist. Und da, ja, ist aber jede Änderung
muss,
ist gut.
Man muss auch mal ehrlich sein, hier kann man ein, oder das passt, nee, warte mal, da muss man auch ehrlich sein, das kann man auch komplett so auf Deutschland sagen. Wir unterscheiden uns da überhaupt nicht. Auch hier kriegen die Arbeitnehmer eine immer bessere Position, auch wenn die Politik logischerweise eher auf der Position der Arbeitnehmer ist und sagt, wir arbeiten zu wenig, Blase und Blub. Kennt man in Japan übrigens auch. Aber die Position der Arbeitnehmer wird tatsächlich besser und Unternehmen müssen sich anpassen. Wir haben sehr viele noch sehr steife und traditionelle Unternehmen, die halt wirklich denken, ich bin dein Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber die werden zwangsläufig oder längerfristig nicht überleben können. Und das ist in Japan genau das Gleiche. Man muss halt attraktiver werden. Und ja, in Japan merken es halt immer mehr Unternehmen. Hier in Deutschland brauchen wir, glaube ich, noch eine Weile. Bei uns ist die Situation auch noch nicht so akut. Aber es ändert sich.
Ja, was ich freue mich ja schon auf den Gesetzesdurchsetzung, dass bald alle Jobanzeigen tatsächlich ihr Gehalt angeben müssen und sie dürfen nicht irgendwie versteckte Kosten reinbuttern beziehungsweise Abzüge und da werden eine Menge Unternehmer aber ordentlich ins Schwitzen kommen.
Ja, definitiv. Ja.
Da können sie nicht also, so einfach Merkung machen.
Das ist tatsächlich ein positiver Aspekt, was den Arbeitskräftemangel angeht, neben einem Haufen negativer Aspekte.
Ja.
Eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte in dem Thema, ist der Streik. Ne? Eine Sache, die in Japan eher weniger eine Angelegenheit ist, aber wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Erfolge durch Streiks auf der Arbeit.
Ja, tatsächlich.
Das stimmt, ja.
Auch in Amerika, ne? Auch in Amerika. Natürlich, wir kriegen viel davon nicht mit, wenn es nicht gerade für irgendwie aus Hollywood, ne, für die Schreiber ist, für die Autoren. Aber auch die haben da Ergebnisse rausgeholt, ne?
Ja. Ja, wobei, weil die Autoren haben ja vor allen Dingen gesteigt, weil sie halt sagen, Leute, KI kann für uns verdammt gefährlich werden. Und
gut, im Endeffekt hat es nicht ganz so viel gebracht, aber es ein bisschen zumindest.
Ja, wenigstens ein bisschen, ne? Nee, aber es ist halt so, man merkt, die Arbeitswelt wandelt sich und das ist auch zwingend nötig. Vor allen Dingen, klar, ich meine, die Einstellung der nachrückenden Arbeitnehmer wandelt sich ja auch. Und das heißt nicht, dass junge Menschen faul sind, nur weil sie halt eben andere Lebensvorstellungen haben, sondern es ist durchaus verständlich, dass sie halt eben nicht diese Art und Weise ihrer Eltern oder Großeltern übernehmen wollen, die halt eben Arbeit wichtig und Work-Life-Balance, ich meine, wir sind mittlerweile so weit entwickelt, ich kann verstehen, dass Work-Life-Balance immer wichtiger wird.
Ich meine, auch bestes Beispiel ist zum Beispiel halt auch das Homeoffice. Ne? Viele Ältere sagen, dieser Blödsinn brauchen wir nicht, es würde. Und die jungen Leute sagen, ja, wieso, man hat doch eigentlich nur Vorteile. Erstens, der Arbeitgeber spart sich zum Beispiel eine Pendlerpauschale, das muss er nicht zahlen, wenn die Leute halt nicht pendeln. Und junge Leute, die sind auch viel effektiver denn beim Arbeiten, wenn die nicht jeden Tag 4 Stunden durch die Gegend gurken müssen.
Richtig.
Und das, wenn man das mal erkennt, dass das für viele Jobs Vorteile hat, weil man muss nicht für jeden Bums im Büro sitzen, dann ist man vor allem effektiver. Und das erkennen halt auch viele Unternehmen, die sagen halt, wow, wenn wir das halt wirklich ein bisschen moderner machen, dann haben wir viel bessere Zahlen.
Ja.
Weil ein glücklicher Arbeitnehmer ist eigentlich immer ein guter Arbeitnehmer.
Und man muss auch tatsächlich sagen, junge Unternehmen in Japan sind eher bereit, Homeoffice anzubieten, als halt Alteingesessene tatsächlich.
Weil sie und halt auch mehr Benefits, ne? Also da ist ein großer Unterschied teilweise, was man da geboten bekommt.
Aber auch da gibt es natürlich die Stimmen, die kennen wir hier in Deutschland auch, Homeoffice, das heißt, die Leute arbeiten nicht, die sitzen dann nur da und spielen Solitär oder so.
Besonders Solitär, ne? Das ist das Beliebteste.
Das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie kennen am PC.
Ich sag mal, selbst dann wäre das persönlich nicht für mich egal als Arbeitgeber, wenn die Arbeit am Ende doch gemacht wird. Also wenn das Ergebnis halt am Ende stimmt, dann soll der Typ oder derjenige von mir aus gerne so viel zwischendurch zocken, wie er will. Ja. Wenn die Arbeit erledigt ist, ist es mir egal.
Richtig. So, liebe Leute, und wir gehen jetzt in den verdienten Feierabend, obwohl nein, ich nicht. Ich nehme jetzt gleich noch ein Special mit einem Gast auf, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Habt Spaß, genießt hoffentlich schönes Wetter. Ich habe keine Ahnung, wie es nächste Woche werden soll. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten haben wir noch unsere Facebook-Gruppe und wir haben noch unseren Anime-Podcast, der jeden Freitag erscheint. Da ist dann auch der Matze dabei, falls ihr nicht genug von ihm bekommen sollt und wollt. Und die Miki ist auch dabei, kann ich übrigens sehr empfehlen, weil das ist kein üblicher Anime-Podcast, sondern der geht schon mehr in die Tiefe. Und behandelt Themen dann doch nicht immer ganz so oberflächlich. Das ist also auch ganz interessant. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Klar, ich meine, ist von uns, kann man sowieso empfehlen, ne? Ansonsten noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt unsere Webseite übrigens auch per Web-App abonnieren. Das ist ein liebgemeinter Ratschlag, den ich gerne weitergebe. Dann seid ihr nämlich nicht auf Suchmaschinen oder sowas angewiesen und kriegt die neuesten Nachrichten immer praktisch aufs Smartphone. So, ansonsten, wie gesagt, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.